Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 41 vom 22.11. ist das. Ja, 22.11.2022 in der Podcast-Reihe von Ralf Strumpf Seminare aus Berlin über NLP und Modeling. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf der Seite ralfstrumpf.de/Podcast und auf den üblichen Podcast-Kanälen und im Augenblick auch ziemlich regelmäßig im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training, wo er eigentlich nur jeden zweiten Dienstag hin soll, aber die Zeiten sind besonders und der Podcast auch. Heute wieder ein Duo mit Dagmar Ling und gleich verrate ich das Thema. Liebe Dagmar, unser Ziele-Podcast
Hi, Ralf.
hat alle Rekorde, hallo Dagmar, hat alle Rekorde gebrochen. Ich glaube, wir haben noch nie einen Podcast gemacht, wo wir so viel Feedback bekommen haben, wie den,
Das
dass
stimmt.
wir über Ziele reden, was mich völlig verunsichert, weil ich meine, dass man dir zum Thema Ziele an den Lippen hängt, ist selbstverständlich. Aber bei mir als Erkenntnistyp, das ist schon erstaunlich. Und nachdem du jetzt sowieso darüber noch ein Webinar gibst,
Ja.
wo du, glaube ich, deine geheimnisumwobene, wie erreicht man große Ziele-Strategie aufdeckst, haben wir uns gesagt, wir legen direkt nach
Das
und du
Webinar
bist
habe
jetzt
ich schon
sozusagen dran.
gegeben. Das Webinar
Das
habe
hast
ich
du.
schon
Achso,
gegeben.
jetzt kommt das kommt das Tagesseminar dazu.
Genau. Also ein Wochenendseminar gibt
Genau,
es
dann
jetzt.
ist am besten, wenn ich jetzt mal still bin und du sagst, was da genau läuft.
Genau, also es gibt ein Webinar, das ist auch auf Edumanto erhältlich und auch in der World of NLP kann man sich das angucken aus der vorletzten Woche. Das geht so über eine Stunde. Und es gibt zum Thema große Ziele erreichen auch ein Präsenzseminar im Dezember am 17., 18. in Präsenz in der Jablonskistraße in Berlin, also über ein ganzes Wochenende, wo wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Also wie finde ich meinen Weg zum Glück, indem ich meine Ziele, die ich mir setze, erreiche? Und natürlich geht es auch da um große Ziele, um Lebensziele. Ja,
Ja, es
auch
ist wieder
heute.
dieses typische Handlungstyp, dass der Weg zum Glück darin besteht, Ziele zu erreichen.
Ja, es ist wirklich
Erzähl
so.
das mal einen Beziehungstypen.
Ja,
Die würden
ja.
staunen.
Ich bin sehr gespannt, weil ich habe einige Beziehungstypen auf jeden Fall auch mit dabei und werde dementsprechend natürlich auch das Konzept so ausarbeiten, dass es für jeden der drei psychografischen Typen gut passt.
Ich habe ja mit Zielen am Anfang meiner NLP-Karriere sehr gerungen. Es war ja ein Grund für mich, zum NLP zu kommen, weil ich ja ganz viele Ziele erreichen wollte. Da habe ich also brav alles gemacht, auch den Outcome, über den wollen wir heute auch ein bisschen sprechen, und musste dann nach ein paar Jahren aber doch einfach mir eingestehen, dass ich die meisten Ziele nicht erreicht hatte. Und das war natürlich frustrierend. Und dann kam noch obendrauf, dass ich damals Tai Chi-Unterricht genommen habe. Und dieser Tai Chi-Lehrer war, ich würde sagen, bis heute einer der glücklichsten Menschen, den ich je kennengelernt habe. Der ruhte einfach in sich. Und ich habe mit dem auch viel privat geredet. Und was mich extrem verunsichert hat, der hatte keine Ziele. Er hatte einfach keine Ziele. Der war zufrieden mit dem, was er hat. Drum habe ich jetzt einfach Ohren bekommen, wenn du sagst, der Weg zum Glück ist der Weg, die Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, für einen Handlungstypen trifft das zu, oder?
Ja, das Spannende ist, dass ich das Feedback in meinen Seminaren ganz oft bekomme, dass die Zielearbeit wahnsinnig spannend finden. Und ich habe in meinem letzten Webinar ja auch meine persönliche 11-Schritte-Ziele-Strategie vorgestellt und habe festgestellt, bei mir läuft das ja so nebenbei. Also ich bin ja gar nicht der Handlungstyp, der sagt, jawohl, mein nächstes 5-Jahres-Ziel ist, mein nächstes 10-Jahres-Ziel ist. So funktioniert das bei mir ja überhaupt nicht, sondern ich setze ja mehr eine Intention für das, was ich erreichen will und arbeite ganz viel mit Imagination und Visualisierung. Und meistens ist es gar nicht so, dass meine Ziele so ganz konkret formuliert sind, so wie man das in der klassischen Zielearbeit eigentlich ja auch lernt. Und das ist aber sehr spannend, dass ich das Feedback immer wieder bekomme. Das ist so spannend, Zielearbeit, lass uns Zielearbeit machen. Also da ist tatsächlich in allen drei Bereichen ganz großes Interesse. Natürlich am allermeisten bei den Erkenntnistypen. Davon habe ich leider gar nicht so viele in meinen Seminaren. Auch bei den Beziehungstypen. Und da wird es natürlich dann immer interessant, wie arbeitet man mit Beziehungstypen und Zielen. Das
Glaubst du, weil du gerade sagst, klassische Zielearbeit, dass das mit den Spiral Dynamics-Ebenen zu tun hat? Weil ich habe oft das Gefühl, dass dieses klassische mit Smart und in Zahlen und dann geht es immer ganz viel auch um Geld und so weiter, das ist doch alles sehr orange. Also beißt sich
ja.
das nicht ein bisschen für dich grün und so die klassische Zielearbeit?
Die klassische Zielearbeit nehme ich als Basis, um überhaupt den Leuten so ein bisschen beizubringen. Also wie kann man denn ein Ziel formulieren? Aber was mir viel wichtiger ist, ist das sinnesspezifische Erleben. Das finde ich tatsächlich den wichtigsten Punkt, auch in der klassischen Zielearbeit. Also wenn ich von klassischer Zielearbeit spreche, dann meine ich die Wohlgeformtheitskriterien. Ja, also dass man die wirklich so durchgeht und sich einfach auch fragt, okay, was motiviert mich eigentlich an dem Ziel? Und sich dann auch überlegt, was habe ich denn schon an Ressourcen? Was ist denn eigentlich schon da und wer ist denn davon auch noch betroffen? Also, dass man auch so den systemischen Aspekt mit reinbringt. Und ich stelle immer wieder fest, dass über die Visualisierung viel mehr passiert als über dieses, ich formuliere jetzt mein Ziel und ich setze da jetzt einen Zeitrahmen und ich verwende das Metamodell. Das ist alles wunderbar, wenn man es kann und ich nehme das auch mit rein. Und trotzdem arbeite ich ja mittlerweile sehr viel auch energetisch mit Zielen. Und da geht es eben in erster Linie wirklich darum, ein signifikantes emotionales Ereignis zu schaffen und mit diesem Ereignis zu arbeiten.
Wenn du sagst energetisch, dann müssten die Beziehungstypen wieder anfangen zu strahlen, oder?
Ja, genau. Deswegen glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, die Zielearbeit, die ich so mittlerweile lehre, dass die auch für Beziehungstypen gut funktioniert. Ja.
Ich erinnere mich, Dietmar Friedmann hat ja in der Psychografie oder im ILP auch die Zielearbeit auf die drei Bereiche aufgeteilt. Und nach ihm ist ja wohl die Wunderfrage, die Variante für den Beziehungsbereich, eben die Imagination. Und er hat da diesen wunderschönen Satz, dass diese Imagination legt Samen in die Zukunft. Das finde ich so eine traumhafte Formulierung.
Das ist eine tolle Formulierung. Und auch da, ich verwende die Wunderfrage auch und ich verwende die auch für alle drei Typen, weil die einfach wahnsinnig gut ankommt und die Leute wirklich auch Lust haben, das zu machen. Und wenn wir mit der Wunderfrage dann die Kriterien ausgearbeitet haben, dann kommt der handlungstypische Part, in dem wir gucken, okay, wenn du diese Kriterien hast, zum Beispiel, häufig geht es um sowas wie Arbeiten, aufstehen, den Wecker nicht auf Snooze stellen und sich einfach auch so eine Morgenroutine zum Beispiel festzulegen. Und wenn ich dann eben mit den Leuten die Kriterien ausgearbeitet habe, dass wir dann im nächsten Schritt gucken, also auch so nach SFBT, was kann ich denn tun? Also wie kann ich denn regelmäßig zum Beispiel diesen Moment, wo ich morgens auf der Yogamatte sitze, mir ein gesundes Frühstück zubereite, wo ich einfach eine bestimmte Routine mache, also wie kann ich das denn in meinen Alltag noch mehr implementieren? Und da nehme ich dann gern auch die Münzübung von Steve DeShazer, dass wir einfach dann so eine kleine Übung ausarbeiten. Okay, und wenn du es dann jeden Morgen geschafft hast, den Wecker auf auszustellen und nicht auf Snooze zu stellen, dann wirf doch einfach die Münze, gehe ich jetzt auf die Matte, mache ich mir ein gesundes Frühstück oder was halt so das Thema ist. Also, dass wir wirklich trotzdem in dieses Ich tue was dafür, weil ich immer wieder feststelle in der Zielearbeit, der Punkt, dass wir trotzdem was tun müssen, der wird manchmal so ein bisschen vergessen. Es reicht halt einfach nicht, dass ich es visualisiere und es reicht auch nicht, dass ich weiß, welche Kriterien ich habe, sondern trotzdem muss ich was dafür tun. Und da ist SFBT natürlich Gold wert, also die
Schon klar, dass
Solution.
du gerade die Psychografie auf den Kopf stellst, oder? Und Dietmar Friedmann wahrscheinlich sich gerade im Grab umdreht,
Der Arme.
dass du mit Beziehungstypen Zielearbeit machst und dabei auch noch so strahlst und so begeistert klingst und sagst, die Beziehungstypen mögen das auch. Ich meine, eigentlich ist die Theorie, dass Zielearbeit bei Beziehungstypen gar keine so gute Idee ist. Aber ich stimme dir zu, dass gerade Beziehungstypen kommen ganz oft mit diesem Thema, das Leben auf die Reihe kriegen, Rituale, Routinen, Erfolg und so weiter und so fort. Also, die haben da schon auch ganz stark ein Thema.
Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, ich arbeite in erster Linie mit sehr entwickelten Beziehungstypen. Und da stelle ich fest, also auch in meinem Coach-Mentorship-Programm, wo ich ja mit Frauen arbeite, die als Coach sich selbstständig
Mhm.
machen, dass ich habe 90% Beziehungstyp Frauen.
Oh.
Und da ist es trotzdem unglaublich wichtig, dieses Vorankommen, weil natürlich ein entwickelter Beziehungstyp häufig auch prokrastiniert. Und gerade dieses Erlebnis und auch dieser Erfolg, bestimmte Dinge regelmäßig durchzuführen, das ist auch für Beziehungstype, also Beziehungstypen auch also in meiner Erfahrung zumindest, ja, ein großes Aha-Erlebnis und sehr motivierend und bringt die Leute einfach gerade beruflich, also wenn wir es uns beruflich wirklich angucken, schon mehr in die Puschen, einfach voranzukommen, weil gerade jemand, der selbstständig arbeiten will, will natürlich vorankommen und denen zu sagen, ja, bleib in der Gegenwart, Zielearbeit ist nichts für dich. Das habe ich ein paar Jahre versucht und irgendwann fand ich es echt unfair, also dass man den Beziehungstypen das immer so ein bisschen abspricht, dass sie Zielearbeit machen können.
Nee, da möchte ich jetzt mal also einfach als Anwalt aller Beziehungstypen sofort reingehen. Ich hätte den Beziehungstypen nie gesagt, bleib in der Gegenwart und finde dich damit ab, sondern gehen, Erkenntnisbereich. Das ist für mich der erste Schritt, dass die erst sich kennen. Ich meine, du kennst ja meinen Slogan, gerade für Beziehungstypen. Solange du nicht weißt, wer du bist, wirst du auch nicht wissen, was du willst. Aber um Gottes Willen, nein, nicht nur sich quasi jetzt in der Gegenwart dümpeln lassen und irgendwelchen Impulsen folgen, aber die Erfahrung ist halt, und die kennst du bestimmt auch, dass der klassische Beziehungstyp, gerade bevor die persönliche Entwicklung richtig startet, die haben halt jede Woche ein neues Ziel. Die sind immer von irgendwas Neuem begeistert. Die haben quasi Wanderziele, nannte das ja Bodo Schäfer mal. Also das Ziel wandert dann, nicht der Mensch wandert. Aber ich habe ja in meinen ersten Jahren, ich habe immer viele Beziehungstypen angezogen. Und in meinen ersten Jahren als Coach hat mich das völlig überfordert. Ich konnte damit nichts anfangen. Da kommt ein Beziehungstyp, wir machen Coaching und du kennst ja die Beziehungstypen, voller Charisma und Ausstrahlung erzählen sie dir absolut glaubwürdig, das ist jetzt mein Ziel, das ist die Richtung, ohne Wenn und Aber. Und ich mich dann draufgestürzt mit Outcome und was weiß ich. 2 Wochen später kommen die wieder, ich frage, wie geht es dem Ziel? Und sagen die, welches Ziel? Ja, aber nein, jetzt ist was völlig
Das kenne
anderes
ich auch.
wichtig. Jetzt weiß ich, was wirklich wichtig ist. Und ich fand
Ja.
das frustrierend, ich habe es nicht verstanden. Und drum war mein Eindruck immer, die müssen erstmal sich selber finden, bevor ich sie auf irgendein Ziel schicken kann. Weil die müssen ja feststellen, ist das wirklich mein Ziel?
Ja, das ist ja
Und
das, was ich sage, ne? Dass ich mit entwickelten Beziehungstypen arbeite, dann funktioniert es auch. Und da stimme ich dir absolut zu. Wenn die Entwicklung nicht da ist, dann ist Zielearbeit nicht gewinnbringend.
Und Dietmar Friedmann definiert ja auch gerade den Zielbereich als den Bereich, wo man fremdbestimmt ist. Das heißt, gerade Beziehungstypen sind für mich die Kandidaten, die halt dann anfangs nicht das wollen, was sie wollen, sondern die das wollen, was man wollen soll. Also die sehr empfindlich dafür sind, für bestimmte gesellschaftliche Vorgaben, was angeblich erstrebenswert wäre.
Genau.
Das heißt, du nimmst die bloß in entwickelt.
Ich nehme die nur in entwickelt. Ja, dadurch, dass ich ja in erster Linie mit NLPlern arbeite, ist da natürlich eine bestimmte Entwicklung dann schon da, wenn man Practitioner oder Practitioner und Master vielleicht sogar schon gemacht hat. Das funktioniert dann schon ganz gut.
Ja, wobei ja ich in meinem praktischen Master die Zielearbeit eigentlich von Jahr zu Jahr weiter runterfahre.
Ja, warum eigentlich?
Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass ich halt inzwischen in meinen NLP-Kursen für jeden Kurs 40 bis 60 Tage Stoff habe. Und weniger die Frage ist, was mache ich, als mehr die Frage, was kann rausfallen. Und sozusagen die Zielearbeit dann auf Tag 22 bis 23 käme. Den Outcome mache ich natürlich. Change Future mache ich auch. Aber gerade dieses klassische smarte Ziele und so weiter und so fort, da bin ich inzwischen eher abgekommen. Es ist einfach deswegen, ich meine, du kannst da gerne von deiner Erfahrung reden, aber meine Erfahrung ist, dass. Also ich habe mal eine Übung gemacht, ich weiß nicht, ich glaube, die ist sogar auch von Bodo Schäfer angeregt gewesen, zu gucken, was macht mein Leben heute wirklich wertvoll? Also wofür bin ich dankbar und was ist das, was ich gerade sage, das möchte ich nicht missen? Und dann habe ich mich gefragt, was von diesen Sachen hatte ich mir wirklich bewusst als Ziel gesetzt? Und das Ergebnis war so gut wie nichts. Das heißt, die Sachen kamen nicht aus Zielen, die haben sich ergeben, die haben sich ergeben durch Wachsein, durch Chancen wahrnehmen, es kamen Überraschungen und nee, von Robert Dills ist diese Übung, glaube ich. Und dann hat Dills auch darauf hingewiesen, ganz viel von dem, was dir heute wichtig ist, hättest du dir vor 10 Jahren gar nicht als Ziel setzen können, weil du wusstest überhaupt nicht davon. Und Es gibt einen Satz von John Grinder zu dem Thema, der mal meinte, man kann sich mit Zielen auch das ganze Leben versauen, indem sie halt auch eng machen. Ich meine, Ziele geben Sicherheit, Ziele geben eine Struktur, sie machen aber auch eng. Und ich habe das einmal erlebt vor vielen, vielen, vielen Jahren. Da habe ich am 6. Januar in Hamburg ein Seminar gegeben. Und an diesem 6. Januar kam eine Frau zu mir, offensichtlich Handlungstyp, die meinte, sie wäre so begeistert von dem, was sie da gerade erlebt hat und sie möchte unbedingt eine NLP-Ausbildung machen. Da habe ich ihr gesagt, wunderbar, in 6 Wochen geht meine Ausbildung in Hamburg los. Da meinte sie, ja, geht leider nicht. Sie hätte ihre Planung für dieses Jahr schon fertig, ihre Ziel- und Finanzplanung. Da wäre kein Platz dafür, aber es wäre ihr total wichtig, sie macht es nächstes Jahr. Die ist nie wieder gekommen. Das ist genau, was Grinder meint, dass wenn du halt auf ein Ziel fixiert bist, bist du oft nicht mehr so offen für die Sachen, die sich links und rechts vom Weg ergeben. Also da könnte man von den Beziehungstypen wieder ein bisschen was
Ja,
lernen, ne?
ja. Da bin ich wirklich auch absolut der gleichen Meinung. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also ich formuliere mir nicht ein Ziel für die nächsten 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und steuere nur auf dieses Ziel zu, sondern ich bringe mich mehr in einen Zustand. Also ich erlebe mich in einem Zustand und dann habe ich auch die Möglichkeit, dass der Weg dahin, der darf flexibel sein und da dürfen alle Chancen reinkommen und da dürfen alle Möglichkeiten auch mit integriert werden. Und ich bin ja vom Human Design her Generatorin mit definiertem Sakralchakra. Das heißt, ich muss sowieso aus der Freude heraus auch die Dinge angehen und auf Einladungen warten. Und das hat mich so bestätigt, weil das ist genau das, was ich seit Jahren mache. Ja, und da wirklich mit dieser Visualisierung zu arbeiten, mit immer wieder diesem signifikanten emotionalen Ereignis, das sich natürlich auch verändern darf. Ja, und dann einfach die Einladungen, die kommen, mit reinzunehmen. Und damit habe ich so unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Und ich würde schon sagen, dass ich die Ziele, die ich mir gesetzt habe über einen bestimmten Zustand, dass ich die erreicht habe, weil ich zum Beispiel irgendwann vor einem Jahr oder 2 Jahren mal meine Trance gefunden habe, die ich bei dir in der Trainerausbildung gemacht habe. Und die war jahrelang verschüttet irgendwo in einem Schrank. Und die Art von Trainings, die ich jetzt gebe, das ist genau das, was ich damals schon auf den logischen Ebenen für mich formuliert hatte. Und das finde ich spannend, weil es war schon dieser Zustand da, es war diese Idee da, wie will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten. Und das war aber irgendwo wirklich weggesperrt. Und im Unterbewussten war es aber da. Also dieses Bild hat mich doch begleitet über die Jahre. Und das finde ich schon spannend, so mit Zielen zu arbeiten.
Ich sag dir, alte Ziellisten zu finden, hat transformierende Effekte. Also, du kennst ja die Geschichte. Ich habe zu Beginn meiner eigenen Practitioner-Ausbildung habe ich mir eine lange Liste mit Zielen geschrieben und die habe ich dann auch irgendwann mal irgendwo vertrödelt und nach vielen Jahren wiedergefunden. Und das war wirklich eine bunte Mischung. Also die frustrierenden Sachen waren die, wo ich mir dachte, okay, also seit damals ist das ein Ziel von mir. Ich dachte, ich habe das Ziel erst seit einem halben Jahr. Das war so ein bisschen ernüchternd. Dann waren viele Sachen drauf, wo ich mir dachte, was, das war mein Ziel, um Gottes Willen, das ist doch selbstverständlich.
Ja.
Aber am spannendsten fand ich die Liste, wo ich mir dachte, bin ich froh, dass ich das nicht erreicht habe? Also da war so, dass für mich der Inbegriff dieser Kategorie war, da stand wirklich drauf, ich bin Domorganist im Dom zu Berlin. Ich habe ja mit
Schön.
meiner Practitioner-Ausbildung angefangen, da war ich ja noch größtenteils Kirchenmusiker, das war so im Übergang. Und da war das so ein Plan von mir, dass ich in der Hedwigskathedrale Orgel spiele. Und ich finde das nach Jahren wieder nach meinem Gott, deswegen bin ich froh, dass das an mir vorbeigegangen ist. Also da sieht man natürlich dann auch schon in der Zielformulierung den damaligen Zustand.
Ja. Ja, und da komme ich wieder zurück auf dieses,
Ja.
ne? Je konkreter du es formulierst, klar, dann wird es natürlich eng, wenn du jetzt damals schon wirklich mit nur diesem Zustand gearbeitet hättest. Also wie möchte ich mich denn fühlen? Und egal, ob ich jetzt Domorganist bin oder NLP-Trainer bin oder vielleicht Buchhalter bin, dann spielt es keine Rolle, sondern es geht um den Zustand und du kannst alles drei werden und trotzdem diesen Zustand erreichen.
Das ist auch heikel. Ich habe mal Ich habe mal einen Ausbildungsteilnehmer gehabt und für den war ein Riesenthema, er wollte die Frau seines Lebens kennenlernen. Und er hatte ganz, ganz, ganz genaue Kriterien, wie sie sein muss, weil der hatte irgendwo gelesen, du musst es dir möglichst genau vorstellen. Und ich weiß noch, er hat dann gesagt, und sie darf höchstens 1,70 groß sein. Da meinte ich zu ihm, wieso bist du wohl, ich meine, du bist doch größer als 1,70. Da meinte er, ja, aber er möchte, dass sie hohe Schuhe trägt. Und wenn sie hohe Schuhe trägt, dann wäre sie höher als er, wenn sie größer als 1,70 ist. Und er hat nie eine Frau gefunden. Und er hat dann, glaube ich, sogar mal irgendwann eine gefunden, wo er meinte, eigentlich hat alles gepasst, aber sie war ein Stück zu groß. Also, ich denke, hallo, geht's noch? Den Leuten wird so zum Teil die Birne vernebelt mit diesem Wahnsinn, du musst es dir möglichst konkret vorstellen. Ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommt. Ich glaube, das kommt aus irgendeiner Orangen-Business-Religion, dass man sich die Ziele möglichst konkret vorstellen soll. Ich freue mich, dass wir beide davon abgekommen sind, weil ich glaube
Ja, auf
auch, das
jeden
ist
Fall.
eher hinderlich, sie sich möglichst konkret vorzustellen.
Ich glaube, für die erste Linie ist es schon gut, sich das konkret vorzustellen. Nur dann müssen einfach Anpassungen möglich sein, weil ich glaube, sonst passiert genau sowas, ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht der Durchschnittsfall. Das finde ich jetzt ein sehr extremes Beispiel, weil ich glaube, jeder, der jetzt mal 5 Jahre eine Frau gesucht hat, würde vielleicht irgendwann schon sagen, na gut, dann ist die jetzt halt 1,75, dann soll sie halt nicht 10 Zentimeter hacken, sondern nur 5. Aber da wirklich flexibel zu bleiben und auch sich zu erlauben, das Ziel anzupassen, finde ich ganz wichtig. Und das ist ja auch innerhalb der Wohlgeformtheitskriterien sogar so vorgesehen, ne? Also, dass ich, wenn ich die Kriterien durchgehe, mein Ziel auch immer wieder anpasse. Und ich finde es schon wichtig, trotzdem auch diese Kriterien am Anfang mit einzubeziehen, um wirklich auch auf einen guten Weg zu kommen für die weiteren Schritte.
Ja, du sagst das so leicht, aber ich meine, wenn wir uns im Internet umgucken, was sind die Sachen, die wirklich in dieser Szene, in der wir uns auch bewegen, angeboten werden, ist, glaube ich, Ziele erreichen immer nach wie vor auf einem der ersten Plätze. Das ist das, was die Leute sich wünschen. Die wünschen sich, dass sie in Coaching gehen, dass sie in eine NLP-Ausbildung gehen und dass sie hinterher ihre Ziele erreichen. Und wenn man genau zuhört, habe ich das Gefühl, die Hälfte wünscht sich im Grunde einen Zauberstab. Die wünscht sich irgendein Zauberer. Ich bin doch damals auch so zum NLP gekommen. Das war das Versprechen. Mit NLP kannst du deine Ziele erreichen. Und im Grunde wäre der Satz gewesen, du kannst sie erreichen, so beknackt sie auch sind, auch wenn sie nicht zu dir passen. Und das ist doch irgendwo, wenn du das liest, du wirst damit schön und reich und gesund und eine gute Beziehung und was weiß ich. Das
Naja,
Versprechen ist es.
also ich glaube, der Schritt ist einfach übers NLP, über den Erkenntnisbereich. Und da sind wir wieder an dem Punkt, was du vorhin gesagt hast. Ich muss erst mal wissen, wer ich bin. Ich muss erst mal mich kennen. Und dann kann ich mich auf den Weg machen. Ich würde schon sagen, dass eine NLP-Ausbildung eine super Basis dafür ist, Ziele zu erreichen. Und egal in welchem Bereich, egal ob beruflich, egal ob in der Beziehung, weil wenn ich natürlich mich besser kenne, wenn ich meine Themen bearbeitet habe, was wir ja im NLP einfach auch machen, also ich bekomme ja Tools an die Hand, um die Dinge, die mich blockieren, zu verändern. Und natürlich werde ich dadurch auch zu einer entwickelteren Persönlichkeit und habe eher die Möglichkeit, auch die Ziele, das, was ich mir wünsche, zu erreichen, weil ich einfach auch zu einer reflektierten Person werde über diese Beschäftigung mit NLP, über den Erkenntnisbereich. Und da würde ich schon sagen, NLP ist eine super Basis, die Ziele zu erreichen. Ob man jetzt mit NLP direkt die Ziele erreicht, das weiß ich gar nicht. Aber als Grundlage ist NLP, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
Der zweiten Frage würde ich definitiv sagen, nein. Also da traue ich mich inzwischen eine ketzerische Position einzunehmen. Ich glaube, NLP ist überhaupt keine geeignete Methode, um Ziele zu erreichen. Das kam durch Tony Robbins. Ich meine, Tony Robbins ist sozusagen ein 1000-prozentiger Handlungstyp und er hat NLP für sich entdeckt und ist genauso wie Stefan Landsiedel. Ich habe mit Stefan Landsiedel mal geredet und meinte, Stefan, ich finde, NLP hat jetzt nicht so die richtig großen Tools für Ziele erreichen und motivieren. Da hat er mir komplett widersprochen und meinte, nein, das stimmt nicht. Bei ihm würden Leute ständig Ziele erreichen und Motivation entfalten, wo ich meinte, ja, Stefan, das bist du. Das ist deine Energie, die das macht. Aber ich habe mich sehr schnell gewundert und habe darüber auch meinen Vortrag auf dem NLP-Kongress gehalten. Wir haben im NLP im Grunde ein Format, um Ziele zu erreichen. Das ist der Outcome. Und der kommt von Tony Robbins. Und die nächsten 50 Formate sind vergangenheitsorientiert Probleme lösen oder Persönlichkeitsteile Probleme lösen. NLP ist gar nicht so zielorientiert als Methode drum. War ja für mich auch, wie du es vorhin auch erwähnt hast, diese gewaltige Erlösung SFBT zu entdecken.
Da stimme ich dir zu, deswegen sage ich ja, also nicht mit NLP erreichen wir die
Ja.
Ziele, aber auf der Grundlage dessen.
Ja.
Also mit NLP als Grundlage, dann können wir wirklich unsere Gesamtpersönlichkeit noch besser ausrichten auf das, was wir erreichen wollen. Und ja, ich bin großer Fan von SFBT, das weißt du auch, weil ich natürlich als Handlungstyp die lösungsorientierte Kurztherapie nach Steve DeShazer sowieso mache. Also das entspricht einfach auch meinem Naturell. Und das obendrauf zu setzen, und du lehrst es ja im Coach, glaube ich, ne?
Ja.
Im Master, nicht im Coach. Genau, und dann tatsächlich auch mit solchen Methoden weiterzumachen, und das auf Grundlage einer entwickelten Persönlichkeit, auf Grundlage dessen, was ich alles mir erarbeitet habe in Practitioner und Master, das finde ich, ist der beste Weg, den wir machen können für Zielearbeit. Und ich möchte trotzdem Stefan auch ein bisschen Recht geben, weil natürlich kann ich auch jedes NLP-Format dafür nutzen, Ziele zu erreichen, auch wenn es keine klassischen Zieleformate sind. Und ja, es bedarf vielleicht einer bestimmten Energie oder einer bestimmten Energie, um die Leute da wirklich auch abzuholen. Und dadurch, dass Stefan ja auch Handlungstyp ist, ist es automatisch mit drin. Und trotzdem, ja, möchte ich da nicht sagen, nee, NLP ist dafür gar nicht geeignet. Es ist geeignet, wenn wir es modifizieren.
Oder wenn wir SFBT nehmen. Würdest du sagen, man hat auf Grün noch Ziele?
Ja, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. Ich glaube,
Ja.
die Ziele, die wir auf Grün haben, sind Ziele im Beziehungsbereich. Ich weiß, es widerspricht sich total, aber ich glaube, es geht wirklich um gemeinschaftliche Ziele.
Weil Rolf Lutterbeck, dem ist ja wichtig zu sagen, dass man auf Orange haben will, Grün loslassen will. Das würde dem ja widersprechen. Also die meisten Ziele, die Leute formulieren, sind im Grunde tieforange. Ich will haben, ich will haben, ich will haben. Und das Beispiel, was Rolf Lutterbeck auch immer bringt, ist, dass er halt sagt, diese Bestellung beim Universum, das wäre für ihn tieforange mit einer leichten grünen Schicht obendrauf, weil es eigentlich ja darum geht, dass man seine orangen Ziele erreicht mit so ein bisschen Eso-Deko. Und ich finde das schon spannend, der Gedanke. Also, wenn ich überlege, ich kenne halt aus meiner Familie noch Leute, die wirklich ganz in Blau aufgewachsen sind und sehr blau geprägt sind. Ja, die haben auch keine Ziele, weil es ist vorgegeben. Du machst eine Ausbildung, du lernst einen Beruf, du heiratest, du kriegst Kinder, du baust ein Haus und irgendwann hast du Rente. Da brauchst du keine Ziele, der Lebensweg ist vorgegeben. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass man auf den kollektiven Seiten gar nicht so viele Ziele braucht. Das ist mehr was Individuelles.
Das kann gut sein. Also für mich, ich habe immer wirklich im Hinterkopf, gerade auf Grün, dieses Gemeinschaftliche, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, jetzt geht es um Klima, jetzt geht es um die Gemeinschaft, es geht darum, soziale Unterschiede abzuschaffen. Ich glaube, das sind schon eine Art von Zielen auf Grün. Nur glaube ich, dass tatsächlich die Art der Zielerreichung erst wieder auf Gelb möglich wird, weil ich da ja als Individuum dann wieder tätig werden kann und die unteren Stufen integriert dann anwenden kann, um persönlich da auch wieder ranzugehen und da auch das in die Hand zu nehmen, was ja auf Grün nicht möglich ist, weil auf Grün, wie du sagst, lasse ich das ja alles los, damit es in diese Richtung fließt, in diese gemeinschaftliche Richtung. Also da, ja, loslassen ist da, glaube ich, ein guter Punkt, und trotzdem glaube ich, dass es indirekt zumindest schon Ziele gibt.
Nämlich auch mein Gefühl, dass eigentlich die Wiederentdeckung der Zielearbeit und die Wiederentdeckung von der Schönheit von Zielen an der Schwelle zu Gelb steht. Dass Leute sich auch wieder sagen trauen, dass sie was wollen.
Ja. Also ich hab's, glaube ich, wirklich bemerkt, als ich diese Schwelle zu gelb gemacht habe. Ich würde mal sagen, ich bin frühgelb. Und da hat sich bei mir auch noch mal richtig was getan in den letzten Jahren. Und ich kann mich auch erinnern, dass es viele Jahre gab, wo das für mich alles total okay war, keine Ziele zu haben. Und dadurch mache ich jetzt auch so viel wieder über Ziele, auch zum Thema Geld, ne? Es geht natürlich alles auch in diesen Bereich.
Ich wollte gerade sagen, dass mir das ja wirklich aufgefallen ist, dass du, Dagmar, die eigentlich, ich würde ja nicht sagen, dass ich dich so eher so im esoterischen Bereich verortet hätte, obwohl ich es zum Teil auch habe, aber dass du dann plötzlich mit so einem auf den ersten Blick orangenen Thema kommst und mit den Leuten ein Geldseminar machst, das fand ich schon wirklich erstaunlich.
Ja, weil ich eben festgestellt habe, dass ich mit Geld, also dass ich Geld energetisch bearbeiten kann und Geld als fließende Energie wahrnehmen kann. Das heißt, da ist durchaus natürlich ein esoterischer Aspekt drin und ich glaube, das ist wirklich auch Zielearbeit zum Thema Geld auf Gelb. Dass ich den energetischen Aspekt mit reinbringe, beziehungsweise das Geldthema an sich oder das ganze Erfolgsthema an sich auch auf andere Art betrachte. Und was ich festgestellt habe, die Art der Arbeit mit Geld, die ich mache, dass immer ein größeres Ziel dahinter steht, das dem großen Ganzen zukommt. Also es geht nicht in erster Linie darum, dass ich für mich Reichtum anschaffe, sondern dass ich innerhalb meiner Möglichkeiten mit Geld so arbeite, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, das wieder einzusetzen, auch interessanterweise für die Gemeinschaft. Ich will jetzt nicht sagen, das geht in Richtung Türkis und trotzdem merke ich bei mir und merke auch bei meinen Klientinnen, dass dieser Aspekt, Geld zu haben, um damit was Gutes zu tun, ganz stark vertreten ist.
Hast du mal Peter König kennengelernt? Warst du in einem seiner Seminare?
Nee, leider nicht, leider nicht. Ich
Ja.
kenne den nur über
Der
dich.
war ja ein paar Mal bei uns in der Jablonskistraße auch zu Gast und ich habe ihn kennengelernt bei Marshall Rosenberg. Weil Marshall Rosenberg, ich war zweimal bei seinen Ausbildungen dabei in der Schweiz, jeweils 2 Wochen, und da hat immer Peter König einen Abend gegeben über Geld. Und das war natürlich hin. Und es war super spirituell, super energetisch, super esoterisch, richtig großartig, auch noch lustig dazu. Und dann haben wir ihn eingeladen. Und dann hat er ein paar Seminare in der Jablonskistraße gegeben. Und ihn dann über mehrere Tage kennenzulernen, es kam sehr grün-gelb daher. Aber dann habe ich halt irgendwann mit ihm ein bisschen länger geredet, da war klar, der Mann hat 20 Jahre lang im Bankensektor gearbeitet. Der hat das von der Pike auf gelernt. Und dann ist mir klar geworden, dass viele versuchen, beim Thema Geld auf grün und frühgelb einzusteigen, aber es fehlt ihnen die Grundlage. Und ich hatte damals in meinem erweiterten Bekanntenkreis 3 Millionäre und ich habe mich mit ihnen ein bisschen unterhalten und dann ist mir plötzlich aufgefallen, also eine Gemeinsamkeit ist, die haben alle 3 Haushaltsbuch geführt. Also sehr blau. Und ich glaube inzwischen, dass diese energetischen Sachen da oben dann gut funktionieren, wenn die Grundlage stimmt. Und die Grundlage ist halt zum Beispiel Haushaltsbuch, die Grundlage ist, dass man mit Geld umgehen kann, die Grundlage ist, dass man Ahnung hat von Investieren. Und dann kann man sich diese energetischen Sachen, glaube ich, viel besser erschließen.
Ja, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. Also das würde ich unterschreiben. Ich muss wissen, wie Geld funktioniert, um mich überhaupt auf dieses Thema einzulassen. Und was ich eben auch festgestellt habe in meiner Arbeit, die ich auch mit Stuart Wild mache, also ich modelliere Stuart Wild gerade, der sich sehr viel mit Geld auch beschäftigt hat, dass es wirklich auch eine Ebene 5-Thema ist. Und da sind wir auch wieder beim NLP. Also wenn ich diese Arbeit an mir mache, wo es um Selbstakzeptanz, auch um Selbstwert geht. Also Stuart Wild sagt auch ganz klar, die Selbstakzeptanz ist auch die Basis dafür, im Englischen ist es auf Receiving, also um zu erhalten, um anzuziehen. Ja, das heißt, wenn ich auf Ebene 5 stabil bin, also wenn ich über einen hohen Selbstwert, über eine hohe Selbstakzeptanz verfüge, dann öffne ich erst den Raum für diese Energie, dass das Geld zu mir kommen kann. Und da sehe ich ganz stark eine Verknüpfung eben wirklich auch zwischen NLP und zwischen der energetischen Arbeit, gerade in diesem Geldthema. Und wenn ich natürlich auch weiß, wie Geld funktioniert und wie ich Geld betrachten kann, dann kann ich auch anders damit arbeiten. Und ja, ich würde dir zustimmen. Also, wenn wir von Spiral Dynamics ausgehen, ist es ja auch ganz logisch, ne? Ich muss irgendwie erstmal auch wissen, wie funktioniert denn Orange, um dann auf Grün oder vor allem Gelb dann mit Geld auch zu arbeiten. Weil das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Menschen, die über ein Erbe oder ein Lottogewinn an Geld kommen, das Geld auch wieder verlieren. Also, ich muss schon auch wissen, wie gehe ich denn damit um, wenn ich es habe. Da, ja, würde ich schon sagen, dass eine Basis, und die findet nun mal auf Blau-Orange statt, auf jeden Fall gut ist.
Genau, und an dieser Stelle kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthema, unser Bildungssystem ist eine Katastrophe. Die Kinder lernen überhaupt nichts über
Ja.
Geld. Zu Hause lernen sie meistens auch nicht viel über Geld und dann schlittern sie da irgendwie rein und sind leichte Opfer von was weiß ich wem. Also, ich weiß nicht, wie du es anlegst, aber die Leute, die zu mir zum Coaching gekommen sind mit Geldproblemen, Den habe ich normalerweise erstmal Hausaufgaben gegeben, dass sie ihre Finanzen auf Blau in Ordnung bringen und wir uns dann Orange angucken und dann kann dieses Esoterische losgehen und dann hat es auch
Ja.
Sinn.
Absolut.
Sonst ist das, ich hatte mal einen Teilnehmer, der war wirklich an der Supermarktkasse, wenn er einen Geldschein hingelegt hat, hat er laut zu dem Geldschein gesagt, komm wieder und bring Freunde mit, weil er der Meinung war, das würde was bringen. Der Mann hatte nur Geldprobleme.
Ja.
Also der kam nie auf den grünen Zweig und war halt immer der Meinung, es müsste rein esoterisch funktionieren, auch wenn die Mathematik komplett gegen ihn war.
Ja, die Glaubenssätze, die wir haben zum Thema Geld, die sind ja sehr früh
Ja.
geprägt und auch einfach stark verankert.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, kommen wir wirklich nur auch über die persönliche Entwicklung dahin, überhaupt, auf so einer Basis mit Geld arbeiten zu können. Weil es gibt viele Leute, die haben wirklich, die haben Geld, die hatten schon immer Geld, die haben immer Geld. Und ich stelle fest, da sind positive Glaubenssätze zum Thema Geld da. Nur ist es so, wenn ich eben aufgewachsen bin mit einer Denke, die eng macht beim Thema Geld, ja, über Geld redet man nicht oder für Geld muss man hart arbeiten. Da kann ich mir schon energetisch alles Mögliche herholen und sagen, komm wieder und bring Freunde mit. Aber im Unbewussten wirken diese alten Glaubenssätze und dadurch strahle ich dann wieder was aus, was genau damit in Resonanz geht, dass ich das Geld eben nicht bekomme, weil für Geld muss man hart arbeiten und man kann nicht einfach an der Kasse sagen, komm wieder und bring Freunde mit. Und das wirkt, also das wirkt einfach auch energetisch. Deswegen ist auch ein großer Teil der Arbeit, die ich mit meinen selbstständigen Coaches mache, mit meinen Coachfrauen im Mentorship, dass wir Glaubenssätze zum Thema Geld bearbeiten, weil es eine Hauptblockade ist, bei den Leuten überhaupt sich zu trauen, in eine Selbstständigkeit zu gehen, weil diese Glaubenssätze, die wirken einfach auf einer tiefen Ebene und dadurch wird häufig auch der Erfolg total verhindert, weil sobald ich ja mich traue, erfolgreich zu sein, dann greifen sofort diese alten Glaubenssätze und machen das Ganze zunichte. Das heißt, auch hier brauche ich erstmal die Arbeit vielleicht mit NLP oder mit einer anderen Methode, wo wir Glaubenssätze bearbeiten können, um da einen Schritt weiterzukommen. Und das sind so die Dinge, mit denen ich mich im Moment wirklich intensiv beschäftige. Und ich finde es hochspannend, einfach auch immer wieder diesen Rückbezug natürlich aufs NLP, auf die logischen Ebenen, auf Formate, die wir auch kennen und wie man das Ganze zusammenbringen kann.
Ich will auch jetzt diesen Winter und nächsten Frühjahr habe ich jetzt schon am Start nochmal mit dem Geldmodeling anfangen. Mit ein paar Leuten unterhalten, die gerade in der jetzigen Situation, die ich schon ein bisschen anders finde. Also ich meine, ich beschäftige mich auch seit Jahrzehnten mit Geld, aber irgendwas ändert sich gerade, ist mein Gefühl zum Thema Geld und Geldsystem. Und da mal schauen, wie Leute damit umgehen, die da gerade jetzt gut durchkommen. Wir sind damit sowieso die Freaks. Ich habe jahrelang im Bankensektor Seminare gegeben und ich habe mich dann intensiv mit Geld und Geldsystem und Geldgeschichte beschäftigt und hatte gedacht, jetzt komme ich da in eine Bank und kann in den Seminarpausen hinterher mit den Fachleuten über Geld fachsimpeln? Kein bisschen. Die meisten waren daran komplett uninteressiert. Also für die war das einfach nur ein Produkt und viele von denen hatten, ich kann es nicht anders sagen, zerrüttete private Finanzen. Das ist auch sehr erstaunlich, sodass man vielleicht sogar vermuten kann, dass es vielen Leuten gar nicht so unangenehm ist, dass das Geldwissen nicht so extrem verbreitet ist.
Ja, solange ich selbst nicht damit umgehen kann, ne, dann brauche ich natürlich auch einen Berater. Und das ist für den Bankensektor natürlich auch erwünscht, dass die Berater mich erstmal dazu beraten dürfen und da natürlich auch Provisionen bekommen. Je besser die Leute sich selbst mit Geld auskennen, desto weniger werden natürlich solche Services auch in Anspruch genommen.
Hast du mal, ich meine, zusammengenommen sind wir ja ein Beziehungstyp, hast du mal einen Positionswechsel gemacht ins Geld und in seine Geschichte?
Ja, ich finde es hochspannend. Also gerade systemisch mit Geld zu arbeiten, finde ich hochspannend. Ja.
Ich habe ein Buch mal gelesen, da war eine ganz spannende Theorie drin, dass Geld ursprünglich eigentlich Beschiss an Gott ist und wir das merken, dessen Theorie war, der Mensch hat irgendwann das Opfer entdeckt, das sagt ja auch Jordan Peterson,
Ja.
und eigentlich das ursprüngliche Opfer ist das Menschenopfer. Und dann fiel den Leuten halt irgendwann auf, das ist keine gute Idee, Menschen zu opfern, das ist aus verschiedenen Gründen nicht gut. Wir einigen uns mit Gott darauf, dass er ein Tieropfer auch akzeptiert. Und dann wurden Tiere geopfert. Und auch das war natürlich irgendwann, ich meine, es ist ja albern, eine ganze Kuh zu verbrennen, nur um Gott gnädig zu stimmen. Also hat man stattdessen Gold genommen. Und auf allen ersten Münzen sind Rindviecher abgedruckt. Also Hornvieh ist quasi das, was immer am Anfang auf Münzen gedruckt ist.
Ach,
Und
spannend.
Drum ist sozusagen die Münze, gerade die Goldmünze, ist das Ersatz für das Rindvieh und das ist der Ersatz für den Menschen. Das heißt, eigentlich ist es ein doppelter Betrug an Gott. Und drum war dieser Autor der Meinung, dass wir das bis heute merken, dass Münzen eigentlich immer so ein bisschen was, hoffentlich merkst du, liebe Gott, nicht, was wir ihm da
Ja,
irgendwie
ja.
vorenthalten. Also ganz, ganz eigenartig, was es da gibt. Es gibt
Ja.
auch ein sehr spannendes Buch von dem, Gott, ich habe den Namen vergessen, ich glaube Biswanger. Das ist der Doktorvater von dem Ackermann von der Deutschen Bank ehemals, ein Wirtschaftsprofessor aus der Schweiz. Und der hat ein Buch geschrieben, das Geldsystem gedeutet anhand von Goethes Faust II, wo es sehr auch über Geld geht. Also das sind uralte Themen. Also ich meine, sich klar zu machen, dass Goethe schon sich intensiv mit dem Geldsystem beschäftigt hat und er hat es auch nicht kapiert und er war vielleicht der schlauste Mensch, den es je gab. Ich schätze mal, wir kommen da nie raus.
Ja, spannend ist schon, dass ich jetzt im Kopf habe, dass jede Münze eigentlich ein Menschenopfer ist. Ich zahle nur noch mit Scheinen. Oder digital.
Ja,
Ich möchte keine Menschen auf dem Gewissen haben.
aber da ist natürlich so, dass jetzt ja gerade bei dem Euro, das ist ja auch wirklich eine gesichtslose Währung, also es ist ja ganz merkwürdig. Ich glaube, alle anderen Länder wie soll man sagen, politischen Organisationen haben ja Geldscheine mit Gesichtern drauf. Und der Euro ist, glaube ich, das Einzige. Wir haben ja überall diese Brücken und Türen. Hey, man versteht die Theorie, ja, Brücken bauen, Türen öffnen, aber komisch ist das schon. Das ist das einzige Geld, was dich nicht anschaut.
Ist nicht personalisiert, ja.
Nee, also die D-Mark, die war noch und Dollar natürlich auch und
Stimmt,
so weiter. Da hat
ja.
man immer irgendwelche Leute drauf, die man auch betrachten kann.
Ja, das ist interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt. Ja.
Aber das ist ohnehin jetzt, wir sind ja auf dem Abschiedsveranstaltung, wie du schon sagst, mit digitalem Geld. Das wird ja auch mal passiert.
Ja, eben. Und die Karten, die kriegen zwar ein paar Bildchen drauf, aber auch keine Personen.
Man zahlt doch dann sowieso mit dem Handy. Ne?
Stimmt, mittlerweile ist das auch schon ziemlich
Am
üblich.
Ende läuft es immer auf das hinaus. Ich meine, die Idee von Peter König, du kennst ja, das ist ja die Projektionsrücknahme. Zu Christus, was projizieren die Leute auf Geld? Und ein Klassiker ist Sicherheit. Dann kommt halt bei ihm der Satz: Ich bin sicher mit und ohne Geld. Glaube, das ist
Sehr
auch ein ganz
schön.
wichtiger Punkt mitzukriegen.
Ja.
Was projiziere ich auf das Geld? Was ist Geld für mich? Ist es Wert? Ist es Sicherheit? Ist es Freiheit? Und sich klar zu machen, ich kann das alles auch ohne Geld. Und die
Ja.
Chance, dass ich zu Geld komme oder Geld zu mir kommt, ist auf jeden Fall höher, wenn ich mir diese Metaziele direkt erfülle ohne Geld.
Genau, das finde ich nämlich auch das Spannende. Deswegen ist mir ja auch die Frage nach dem Wofür so wichtig oder auch das Wozu. Also wozu möchte ich denn eigentlich so viel Geld verdienen? Also was möchte ich denn damit erreichen? Geht es mir um einen persönlichen Zustand? Geht es darum, Menschen zu unterstützen und dann einfach runterzubrechen, okay, wie viel Geld brauche ich dazu tatsächlich und brauche ich überhaupt Geld? Also wirklich auch rauszufinden, was steht denn für mich, eben wie du gerade gesagt hast, ne? Also was ist denn der Wert für mich hinter dem Geld? Was ist das Ziel hinter dem Ziel? Weil ich natürlich ganz viele Klienten und Klientinnen gerade habe, die mit finanzieller Unabhängigkeit arbeiten möchten, die als digitale Nomaden irgendwo in Asien leben möchten und finanziell unabhängig sein. Wo ich natürlich auch immer auf diese Frage nochmal tiefer eingehe, was bedeutet denn einmal finanziell unabhängig zu sein? Weil das ist auch nur ein Begriff. Es ist ein Begriff, wo alle Möglichkeiten drin sein können. Und das Spannende ist ja auch, dass ich dann Leute habe, die sagen, die einen sagen, ja, finanziell unabhängig für mich 2000 Euro im Monat wirklich sicher zu haben. Und die anderen sagen, ja, unter 15, 20.000 fange ich gar nicht an. Und nochmal andere sagen, na ja, finanziell unabhängig muss ich mindestens 1 Million auf dem Konto zu haben. Und da einfach auch erstmal so auseinander zu klamüsern, was bedeutet denn dieser Begriff für mich und was ist mein Wofür? Was möchte ich mit dieser Million oder was möchte ich mit den 20.000 auf dem Konto? Brauche ich überhaupt so viel Geld? Und da einfach rauszukriegen, also was bringt mir das denn? Dann habe ich die 20.000, sitze in Bali am Strand und langweile mich zu Tode oder was ist denn eigentlich so der Punkt, wo will ich denn damit eigentlich hin? Und da sind
Aber
wir
sag mal,
natürlich auch
ja.
wieder in einem Ziel.
Findest du nicht auch, dass das in gewisser Weise komplett verrückt ist, dass Leute in wahrscheinlich weltweit einem der drei Länder, wo die Chance zu verhungern am geringsten ist? Also ich meine, ich würde nicht sagen, Deutschland ist ein superreiches Land, aber uns geht es halt immer noch wirklich unverschämt gut hier. Und die Chance, in Deutschland aus Geldmangel zu verhungern, ist de facto eigentlich null.
Ja.
Und dass gerade hier so viele Leute von dieser Idee von finanziell unabhängig und so reden, obwohl sie es eigentlich im weltweiten Vergleich sind. Ich meine, du kennst auch die Länder, wo wenn du da kein Geld hast, dann bist du wirklich in Gefahr zu verhungern. Also da hängt vom Geld wesentlich mehr ab als bei uns. Aber gerade bei uns sind die Ängste verbreitet.
Und das ist einfach auch nochmal so eine Prägung, einfach eine alte, tiefe Prägung. Ich brauche diese Sicherheit, ich brauche das Geld auf dem Konto, ich brauche dieses regelmäßige Einkommen. Und ich habe ja seit vielen Jahren den Glaubenssatz, es kommt immer genügend Geld rein, dass ich gut davon leben kann. Und es funktioniert super. Also da sich wirklich bewusst zu machen, also was für Glaubenssätze habe ich, was für ermöglichende und was für blockierende Glaubenssätze sind denn da zum Thema Geld, und die wirklich mal aufzulösen und dann mal zu gucken, was passiert denn eigentlich? Also brauche ich dann überhaupt noch dieses finanziell unabhängig, oder kann ich einfach wirklich mit dem, was ich habe, gut umgehen? Und damit einfach auch so ein bisschen zu spielen, das finde ich, macht diese Art der Arbeit wirklich spannend und interessant, einfach für sich rauszufinden, was steht denn für mich hinter diesem Thema Geld.
Ich merke schon, diese fünf Bereiche von Tony Robbins, da ist wirklich viel Weisheit drin. Also ich meine, es sind schon wirklich so die Grundfesten, die Grundbereiche des Lebens, weil wir jetzt mit unserem Ziele-Podcast ja eigentlich die Hälfte der Zeit über Geld geredet haben. Aber ich glaube, es ist schon sehr eng verbunden. Also wenn ich eine Hitliste machen müsste mit Leuten, die zum NLP kommen und sagen, ich will meine Ziele erreichen, und ich frage, was sind denn deine Ziele? Ich würde sagen, die ersten beiden Plätze, na, die ersten drei Plätze in verschiedener Reihenfolge: Geld, Gesundheit, Beziehung. Das ist das Grundthema. Und das sind ja drei von den Robbins-Bereichen, die da mit drin sind.
Genau. Ich glaube sogar mittlerweile Gesundheit, Geld, Beziehung. Ich habe den Eindruck, Gesundheit, so in den letzten Jahren, auch mit Pandemie, dass da schon viel sich auch nochmal getan hat, dass den Leuten bewusst geworden ist, Gesundheit ist doch Nummer eins.
Ja, aber da ist schon wieder, dann ist schon wieder eine Verknüpfung, weil ich meine, dass Armut krank macht und Armut das Leben verkürzt, das ist natürlich banal, das zu wissen. Und das, was die allermeisten Leute unter gesundes Leben verstehen, braucht einfach bestimmtes Geld. Gute Ernährung als ein Beispiel, so in der zweiten Richtung. Also da gibt es einen ganz starken Zusammenhang zwischen Geld und Gesundheit.
Ja,
Und
absolut.
es gibt auch genügend Leute, die sich für Geld ihre Gesundheit ruinieren. Also auch das gibt es, dass sie quasi erst sich tot, halb tot arbeiten und dann das Geld, was sie haben, dafür einsetzen, wieder gesund zu werden. Und am Ende haben sie im Grunde beides nicht. Also da ist sehr viel Verknüpfung.
Ja, da sind wir ja auch wieder in diesem Bereich, ne? Also, wenn ich finanziell unabhängig sein will und ich habe aber den Glaubenssatz, Geld kann ich nur verdienen, wenn ich hart arbeite, wo komme ich denn da hin? Also, ich komme nur ans Geld, wenn ich viel leiste. Dadurch werde ich eher krank, und dann bin ich reich und krank, finanziell unabhängig und krank. Und da einfach auch die Werte dahinter zu untersuchen, das ja, ist ja das, was
Wobei
ich.
ich gemerkt habe, von den vier Kombinationsmöglichkeiten habe ich drei in freier Wildbahn wirklich gemerkt, aber die vierte habe ich noch nie kennengelernt. Also es gibt Leute, die arbeiten sich halb tot und die kommen auf keinen grünen Zweig. Also man kann viel arbeiten, ohne Geld zu kriegen. Man kann auch nichts arbeiten und kein Geld haben. Aber alle Leute, die ich kenne, die ausreichend finanzielle Mittel haben, arbeiten viel, normalerweise aus Leidenschaft, aus Freude, aber sie arbeiten wirklich viel. Ich habe noch niemanden getroffen, der mit Faulheit reich geworden ist. Also da kenne ich kein einziges Beispiel. Ich schätze mal, wenn es einer wäre, ein Lottogewinner, wäre der vermutlich nicht glücklich.
Nö, und das passt ja auch so gut zu der positiven Psychologie auch, ne? Also wo ja auch drin ist, also wenn ich glücklich bin, dann bin ich weniger gestresst. Wenn ich weniger gestresst bin, kann ich leichter arbeiten. Also letztendlich, wir kommen immer wieder auch zurück auf dieses eigener guter Zustand, weil wenn ich im guten Zustand bin, macht mir meine Arbeit Spaß, oder ich finde die Arbeit, die mich in den Flow bringt, wo ich wirklich leicht arbeite, wo ich mit Freude arbeite. Dadurch habe ich mehr Energie, ich bin kreativer, ich bin produktiver, verdiene auch mehr Geld. Das heißt, ich habe dann wieder die Möglichkeit für ein stärkeres Immunsystem, für mehr Gesundheit, weil ich kann mir halt bestimmte Dinge einfach leisten. Ja, ich habe eine bestimmte Ausstrahlung, ich kann so auch leichter in gute Beziehungen finden. habe eine höhere Lebenserwartung und so spielt es letztendlich alles zusammen. Deswegen glaube ich, dass Menschen, die viel arbeiten und eben nicht auf einen grünen Zweig kommen, die arbeiten aus einem wirklich schlechten Zustand heraus, wo auch dieses, und natürlich, es gibt Menschen, die einfach nicht so privilegiert sind wie wir hier in Deutschland, die einfach hart arbeiten müssen, um vielleicht eine Familie mit 10 Leuten zu versorgen oder ähnliches. Aber so, wenn wir wirklich jetzt mal aus unserer Gesellschaft raus argumentieren und uns das angucken, also wenn ich mich darum bemühe, dass ich erstmal in einem guten Zustand bin, ganz, ganz intensiv daran arbeite, dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Freude einer Arbeit nachzugehen, wo ich auch genügend Geld verdiene. Also wir müssen unser Geld nicht mehr hart verdienen. Wir hier müssen unser Geld nicht hart verdienen. Da würde ich wirklich sagen, da liegt viel am eigenen Zustand.
Ich hätte einen Vorschlag für ein verbindendes Wort für beide Themen, was mir jetzt gerade einfällt, auch weil ich nochmal an Jordan Peterson gedacht habe. Das könnte das Thema seine Aufgabe im Leben zu haben. Weil diese Aufgabe könnte ja dem Ziel entsprechen. Wenn du eine Aufgabe hast, die du als deine akzeptierst, gibt sie Sinn, dann wirst du auch gerne dafür arbeiten, dann brennst du dafür. Diese Aufgabe könnte auf Grün eine sein, die aus dem Kollektiv kommt. Gemeinsame Aufgabe, eine gesellschaftliche Aufgabe und auf Orange und Gelb ist es halt eine Aufgabe, die ich mir selber stelle. Aber der Gesamtzusammenhang könnte sein, eine Aufgabe im Leben haben. Und wenn du dem zustimmst, könnte man noch einen ganz verrückten Move machen und diesen Podcast mit einer wilden Frage beenden. Weil ich überlege gerade, was Aufgabe auf Griechisch, glaube ich, heißt. Es müsste Griechisch sein. Dann ist es ein Problem.
Sehr schön.
Problem ist ja ursprünglich das Wort für die Aufgabe aus der griechischen Schule. Und warum nicht? Ich meine, im Grunde sagt das Jordan Peterson, dass wenn du dir eine Aufgabe setzt im Leben und die besteht normalerweise darin, irgendein Problem zu lösen, dann läuft das Ding. Und ich glaube, du würdest jetzt von der esoterischen Seite auch sagen, dann kriegst du auch die Mittel dazu. Also das ist ja ein ganz altes Wissen, Jahrhunderte, Jahrtausende alt, dass sozusagen dann das Ganze dir auch die Mittel zur Verfügung stellt, um deine Aufgabe zu erfüllen, wenn die Aufgabe eine wichtige Aufgabe ist. Und dann
Ja,
käme alles zusammen.
das ist schön. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, schönes
Können wir mit dem
Schlusswort.
Schlusswort leben?
Ja, ich denke schon. Ich danke
Okay.
dir.
Das war ein sehr merkwürdiger Ziele-Podcast, aber ich fand ihn sehr schön. Im Grunde haben wir jetzt schon
Ja.
übergeleitet zum nächsten Podcast, der dann über Geld gehen wird. Ich würde
Sehr gut.
sagen, wir kümmern uns jetzt mal, Dagmar, du und ich, die nächsten Wochen und Monate um unsere jeweiligen Geldmodelings
Genau.
und melden uns dann zu dem Thema vielleicht im Frühjahr wieder.
Auf jeden Fall sehr gerne, Ralf.
Ostern würde passen, weil der Osterhase ist ja auch ein Reichtumssymbol.
Das passt gut. Also.
Verabreden wir uns für Ostern. Ich danke
Genau.
dir
Ich danke
und freue
dir.
mich auf die Fortsetzung. Bis
Ja,
bald.
bis
Tschüss.
bald. Tschüss.